Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute vor genau einem Jahr war die Bundestagswahl in Deutschland und wohl niemand hat damals gedacht, dass sich die neue deutsche Regierung im ersten Jahr vor allem mit einem Krieg in Europa und mit all den damit zusammenhängenden Folgen beschäftigen muss. Wir sprechen heute hier bei Campus und Karriere zum Beispiel über ukrainische Forschende, die nach dem Einmarsch der russischen Truppen nach Deutschland geflohen sind. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Über 7 Millionen Menschen sind bisher aus der Ukraine geflohen. Das sind Zahlen des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen, UNHCR. Darunter auch viele Wissenschaftler und Studierende, die hier nach Deutschland gekommen sind. Denn viele Unis, zum Beispiel im Osten der Ukraine, sind größtenteils zerstört und Lehre und Forschung ist dort nicht mehr möglich. Viele deutsche Hochschulen haben sich von Anfang an dafür stark gemacht, dass ukrainische Wissenschaftler in Deutschland weiter forschen können und auch, dass Studierende hier ihre Abschlüsse machen können. Daniela Remus hat zu Beginn des neuen Semesters mal nachgefragt, wie die Integration an den Unis klappt und was die Pläne für die Zukunft sind.
Zahlreiche Wissenschaftlerinnen mit schulpflichtigen Kindern haben die Ukraine verlassen. So wie Dr. Natalia Quitt, die jetzt in München lebt.
Man kann das als einen Spagat bezeichnen, denn man ist hier und teilweise man ist da, weil man weiß nicht, was morgen passiert oder sogar heute passiert. Und man kann gar nichts für die lange Zukunft irgendwie planen.
Natalia Quitt unterrichtet eigentlich Jura an der Universität in Lviv. Schwerpunkt vergleichende Rechtswissenschaften. Schon vor dem Krieg arbeitete sie gemeinsam mit hiesigen Forschenden an Projekten, war für mehrere Forschungsaufenthalte in Österreich und Deutschland. Als der Krieg ausbrach, entschied sie, sich mit ihren Kindern in Sicherheit zu bringen. Ihr Mann und ihre Eltern sind in der Ukraine geblieben. Wegen ihrer Sprachkenntnisse und Kontakte lag es für Natalia Quitt nahe, nach Deutschland zu gehen. Hier hat sie jetzt ein Stipendium für 1,5 Jahre von der Philipp-Schwarz-Initiative der Alexander-von-Humboldt-Stiftung erhalten. Eine Auszeichnung, die nicht an alle, sondern nur an erstklassige Forscherinnen und Forscher vergeben wird.
Das hilft mir auf jeden Fall, hier nicht nur zu leben in Sicherheit, sondern auch die Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilian-Universität erlaubt mir, hier die Themen, die mich interessieren, weiter zu bearbeiten, rechtsvergleichende Forschungen durchzuführen.
Sie sei eine glückliche Ausnahme, betont die Juristin. Viele andere Forschende seien in der Zwischenzeit wieder in die Ukraine zurückgekehrt, weil sie wegen der Sprachprobleme keine Arbeit oder Unterstützung erhalten haben.
Es ist vielleicht auch damit verbunden, dass diese Personen haben so eine Möglichkeit nicht gehabt, die ich bekommen habe. Also wenn man keine finanzielle Unterstützung hat und keine Möglichkeit, im Ausland zu bleiben, ist es dann problematisch. Dann ist es eher die Entscheidung, wieder zurück nach Ukraine zurückzukehren.
So sieht es auch Alexander Wöll, Professor für Kultur und Literatur Mittel- und Osteuropas an der Universität Potsdam. Was fehle, sei eine unkomplizierte Unterstützung für die Mehrheit der geflüchteten ukrainischen Forschenden, kritisiert er. Im Gegensatz zu den Studierenden, die in die BAföG-Programme aufgenommen werden könnten, hätten sie deutlich weniger Chancen, hier zu arbeiten, auch weil die Deutschkenntnisse fehlen.
Da gibt es eben zwei Varianten. Entweder die machen einen Online-Lehrauftrag, der eben so vergütet wird, dass sie überhaupt überleben können, und verlassen das Land gar nicht, oder sie kommen zu uns und dann stehen sie natürlich vor der großen Herausforderung, dass sie dann bis zu 6 Monaten oder maximal bis zu 1 Jahr so Überbrückungsstipendien sind, sodass das eigentlich sehr unbefriedigend ist, weil ja dann die große Frage besteht, was passiert hinterher.
Viele Stipendien oder Lehrverträge sind bereits ausgelaufen oder werden es schon sehr bald sein. Um wissenschaftlich weiter arbeiten zu können, seien unkomplizierte Verlängerungen und Programme für einen deutlich längeren Zeitraum nötig, fordert Alexander Wöll.
Das Schlimmste, was jetzt deutsche Hilfe für Geflüchtete anbelangt, ist eine total radikale Überbürokratisierung. Das sehe ich bei allen Geflüchteten, die ich hier persönlich betreue. Es sind über 20 Ukrainerinnen, die alle an diesen bürokratischen Hürden nahezu verzweifeln.
Deutlich positiver beurteilt Frank Albrecht von der Humboldt-Stiftung in Berlin die gegenwärtige Situation. Denn neben einzelnen Universitäten und seiner Forschungsförderorganisation habe jetzt sogar die EU ein Sonderprogramm für geflüchtete Forschende aufgesetzt. Mit den dort bereitgestellten 25 Millionen Euro könnten einige hundert Menschen unterstützt werden.
Das Ziel von Schutzprogrammen wie der Philipp-Schwarz-Initiative ist, Personen zu schützen und im Exil zu unterstützen, weiter zu qualifizieren bei ihrer wissenschaftlichen Karriere, beim Wiederaufbau ihrer wissenschaftlichen Karriere und zu unterstützen. Das Ziel ist also, jemanden temporär zu unterstützen und dann die Rückkehr zu ermöglichen.
Ein Braindrain müsse dringend verhindert werden, so Frank Albrecht. Und damit ist gemeint, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihr Heimatland nicht dauerhaft verlassen sollen, weil sie beim Wiederaufbau nach dem Krieg dort dringend benötigt werden. Auch das ukrainische Bildungsministerium will das verhindern. Deshalb findet das laufende Wintersemester an vielen Hochschulen in der Ukraine wieder in Präsenz statt. Das bedeutet, dass Forschende und Studierende zurückkehren müssen, wenn sie lehren oder lernen wollen. Natalia Quitt hat sich deshalb für dieses Semester beurlauben lassen. Sie bedauert, dass sie damit den Kontakt zu ihren Studierenden verliert. Aber die Sicherheit ihrer Kinder wiege schwerer.
Wer Karriere in der Wissenschaft machen will, weiß, dass an eigenen Veröffentlichungen in Fachmagazinen nichts vorbeigeht. Gerade junge Wissenschaftler müssen sich darüber erstmal einen Namen machen. Das führt in der Praxis oft dazu, dass andere Aufgaben etwas hinten runterfallen können, Lehre zum Beispiel. Und das, obwohl in Befragungen immer wieder klar wird, dass solche Aufgaben eigentlich als sehr wichtig eingeschätzt werden. Dieses Missverhältnis untersucht das Projekt Berlin Science Surveys und Kai Rüßberg hat sich das Ganze für uns angeschaut.
Markus Brüne arbeitet heute als Experte für Energiebilanzierung in der Umweltverwaltung in Nordrhein-Westfalen. Bis zu seiner Promotion hatte der Geograf noch andere Pläne. Er wollte eine Karriere an der Uni machen. Daraus wurde aber nichts.
Ich hatte in meiner Promotionszeit auch noch zwei Kinder gekommen sind. Das kostet alles Zeit. Dann bin ich über einen zweiten Bildungsweg gekommen und am Ende bin ich schlichtweg einfach auch ein Stück weit zu alt gewesen.
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter hatte er neben den privaten Belastungen auch noch zahlreiche andere Aufgaben. Unter anderem gab es einen ständigen Druck, seine Forschungen zu veröffentlichen.
Man muss sich natürlich wissenschaftlich beweisen, auch wenn man jetzt weiterdenkt, dass es bei der Promotion nicht bleiben soll, wenn man Richtung Habilitation und dann auch Professorenstellen denkt. Das ganze Ranking-System, was in der Publikationswelt besteht, das ist natürlich schon enorm wichtig. Dann muss man das schon machen.
Publikationen von wissenschaftlichen Forschungsergebnissen gelten als das wichtigste Kriterium für die Bewertung der fachlichen Leistungsfähigkeit. Die mit komplizierten Punktesystemen bewerteten Veröffentlichungen und Zitate in anderen Publikationen bestimmen später über die Berufung an einen Lehrstuhl an einer Hochschule, so Brüne.
Und da geht der Stellenwert natürlich ganz klar auf die Publikation. Das hat natürlich auch den Effekt, dass viele natürlich viel publizieren und dann profitiert natürlich auch der Lehrstuhl bzw. der Professor davon. Natürlich, der will natürlich auch die Publikation haben, weil er da meistens auch mindestens als Co-Autor auftritt.
Dass der Publikationsdruck im Stellenwert an den Unis über guter Lehre oder sorgfältiger Methodenstränge steht, ist ein offenes Geheimnis an den Unis, bestätigt Jens Ambrasat. Er führt am Robert-K.-Merton-Zentrum für Wissenschaftsforschung an den Berliner Hochschulen eine regelmäßige Befragung durch, die die Anreizstrukturen im Wissenschaftssystem untersucht.
Wir haben in einer eher neueren Art der Befragung die Wissenschaftler gefragt, wie sie denn selber verschiedene Aufgaben und Ziele in der Wissenschaft priorisieren würden.
Knapp 90% der gut 1000 Befragten geben an, einen hohen Publikationsdruck zu spüren. Dagegen sehen sich nur ein Viertel der Befragten bei den Zielen Open Science und gute Lehre hohen Erwartungen ausgesetzt. Das führe in der Forschungspraxis dann dazu, dass bei den Anwärtern auf Professorenstellen das Veröffentlichen von Fachartikeln immer Priorität vor anderen Aufgaben in Forschung und Lehre bekommt, so die Analyse von Studienleiter Ambrasat. Doch diese Überbewertung und ein ständiger Publikationsdruck steht im Gegensatz zu dem, was Absolventen selbst am wichtigsten ist.
Die allermeisten Wissenschaftler meinten, dass das kein übergeordnetes Ziel in der Wissenschaft sein sollte. Weil wir zum Beispiel auch auf der anderen Seite gesehen haben, dass jetzt Ziele wie gute Lehre, wo man hätte auch erwarten können, das finden vielleicht viele störend und es hält sie von der Forschung ab, dass das ein sehr, sehr hohes Ziel ist.
Bei den Befragten landete das Ziel gute Lehre mit 85% weit vor vor dem Ziel des möglichst großen Publikationsoutputs, das in der Bewertung der Befragten nur auf den letzten Platz kam.
Das ist ein wirklich interessanter, auch positiv überraschender Befund. Und das ist auch ein ganz klares Bekenntnis aus meiner Sicht, dass die Wissenschaftler sagen, nein, wir kämpfen hier eigentlich auch dafür, dass wir gute Lehre machen können.
Noch wichtiger ist den befragten jungen Wissenschaftlern oder Forscherinnen offensichtlich das Ziel methodische Strenge. 95% kreuzen an, dies sollte einen übergeordneten Stellenwert im Wissenschaftssystem haben, so Forschungsleiter Ambrassat.
Tatsächlich ist es aber so, dass ja in den letzten Jahren es sehr viele Diskussionen um Forschungsqualität gab und dort auch die einzelnen Fachcommunities dabei sind, Mängel, die erkannt wurden, zu beheben.
Das Forscherteam befürchtet, dass diese Widersprüche negative Auswirkungen auf die Forschungs- und Lehrqualität haben könnte. Sonst würden falsche Anreize gesetzt. Statt der Zahl der wissenschaftlichen Veröffentlichungen sollte die Qualität und Innovation im Vordergrund stehen.
Nicht nur in Deutschland starten die Hochschulen bald in ein neues Semester, auch in anderen europäischen Ländern geht's jetzt wieder los, in England zum Beispiel. Und da merkt man mittlerweile immer mehr die Folgen des Brexits.
Campus und Karriere. International.
In den letzten 4 Jahren ist in England nämlich die Anzahl der Uni-Bewerbungen von Menschen, die aus einem EU-Land kommen, drastisch zurückgegangen. Franziska Hoppen berichtet aus London.
Letzte Vorbereitungen für den Semesterstart. Vor dem University College London tragen die Freshers, die neuen Studenten, dicke Bücher unter den Armen und lassen sich den Campus zeigen. Viel los hier. Nur von einer Gruppe Studenten gibt es auch in diesem Jahr wieder deutlich weniger, sagt Chris Kirk, einer der Leiter von UCAS, einer Art zentraler Vergabestelle für Studienplätze.
2022 haben wir im Vereinigten Königreich 18% weniger Bewerbungen für Bachelorprogramme aus EU-Ländern im Vergleich zum Vorjahr bekommen. Und das ist Teil eines großen Rückgangs von Bewerbungen seit dem Brexit. Insgesamt haben sich seit 2018 54% weniger EU-Studenten für Bachelorprogramme beworben.
Für diesen Trend gibt es mehrere Gründe. Seit letztem Jahr müssen EU-Studenten ein Visum fürs Vereinigte Königreich beantragen. Sie haben nicht mehr denselben Zugang zu britischen Fördergeldern und sie müssen vor allem deutlich mehr Studiengebühren zahlen. Ein britischer Student zahlt an der UCL für einen Bachelor zum Beispiel in Physik pro Jahr 9.250 Pfund, etwas mehr als 10.000 Euro. EU-Studenten aber gelten infolge des Brexits als internationale Studenten und zahlen internationalen Tarif für Physik pro Jahr mehr als 35.000 Euro. Der Bachelor kostet sie also insgesamt mehr als 100.000 Euro. Obendrauf kommen Miete und Lebenshaltungskosten. Ben aus Köln nimmt das in Kauf, musste aber in Deutschland über einige Hürden springen.
Die parteinahen Stiftungen alle, die haben klare Richtlinien, dass sie nur Stipendien vergeben an Studiengänge innerhalb der EU.
Ben hat für die UCL Stipendien von 2 privaten Stiftungen bekommen können. Auch Deborah aus Berlin finanziert sich privat, hat sich aber schon mal aufs Sparen eingestellt.
Ja, also man muss sich auf jeden Fall auf ein anderes Leben einstellen als in Deutschland und auf einen anderen Luxus, auf andere Priorität muss man sich auch andere setzen.
Chris Kirk von UCAS beobachtet, es sind eher junge Menschen aus starken Volkswirtschaften, Deutschland, Frankreich, Spanien, die den Schritt ins Vereinigte Königreich noch wagen. Aus Osteuropa hingegen kämen kaum noch Bewerbungen. Und
the UK, both postgraduate and undergraduate levels.
Im Vereinigten Königreich haben sich in den letzten 5 Jahren sowohl für Bachelor- als auch für Masterprogramme immer mehr internationale Studenten aus Nicht-EU-Ländern beworben. 40% mehr für Bachelorprogramme. Die meisten kommen aus Indien und China.
Zuletzt bewarben sich auch immer mehr Studenten aus den USA. Für sie sind die Studiengebühren auf der Insel ein Klacks. Das alles heißt aber, die Vielfalt an den britischen Unis verändert sich. Und Ian McKenzie, Politikprofessor an der Universität Kent, sagt, damit verändert sich auch, was und wie unterrichtet wird. Vor allem in seinen theoretischen Seminaren.
EU-Studenten kamen typischerweise aus einem Bildungssystem, das offener für Ideen war, offener zu hinterfragen und interdisziplinär zu denken. Im Gegensatz, zum Beispiel englische Schüler müssen sich viel früher spezialisieren. Mit europäischen Studenten konnten wir über Ideen etwas anders reden.
Und McKenzie beobachtet einen weiteren Trend, der seinen Unterricht verändert. Wer bereit ist, Hunderttausende Pfund zu zahlen oder einen entsprechenden Kredit aufzunehmen, kommt nicht nur als Student ins Seminar, um zu lernen, sondern auch als Kunde, um einen Abschluss zu kaufen, der einen gut bezahlten Job finanzieren muss.
Die Universität passt jetzt in eine viel nahtlosere Reise durchs Leben. Ein nahtloser Übergang nach der Schule, ein nahtloser Übergang in den Beruf. Wir sind nicht mehr der Teil, wo man vom Fließband springt, bevor man wieder aufspringt. Wir müssen jetzt Teil des Fließbands sein. We've got to be part of
that conveyor belt. Die Universität werde zunehmend Mittel zum Zweck, sagt McKenzie, und weniger Ort des Austauschs. Den werden die tausenden EU-Studenten, die in diesem Jahr im Vereinigten Königreich fehlen, nun wohl in anderen Ländern mitgestalten.
Zum Internationalen Tag der Sprache. Heute schauen wir nach Griechenland. Weltweit sind nach UNESCO-Angaben knapp 6000 Sprachen vom Aussterben bedroht. Zum Beispiel so die Pfeifensprache Syria in Griechenland. Dass diese Sprache am Leben bleibt, dafür kämpft Panayotis Tsvanivaris. Er ist der Letzte in Griechenland, der diese Sprache noch beherrscht und einer der Letzten, der sie auch anderen beibringt. Er ist nämlich Lehrer. Unsere Reporterin Rodothea Seralidou hat ihn in Athen getroffen und erklärt, wie eine Pfeifensprache überhaupt klingt.
Guten Tag, Rodothea. Wie geht es dir? Alles gut?
So hat mich Panayotis Tsvanivaris im Stadtpark von Nea Smyrni, einem Athener Stadtteil, empfangen. Die Sprache, die wie Vogelgezwitscher klingt, heißt Sphiria, abgeleitet vom griechischen Verb für Pfeifen, Sphiriso. Panayotis Tsvanivaris, weißes Haar, dicker weißer Schnurrbart, Brille. Er pfeift nicht irgendwelche Laute. Jeder Pfiff entspricht einer Silbe der gesprochenen griechischen Sprache. Der heute 73-Jährige hat diese Sprache als Kind gelernt, im Bergdorf Antia, im Süden der Insel Euböa, dort, wo sich die Menschen über Jahrhunderte mit Pfiffen verständigt haben.
Eine Nachricht konnte dank der Pfeifsprache von Bergspitze zu Bergspitze blitzschnell über mehrere Kilometer reisen. Und sie wurde auch zum Schutz vor Feinden gebraucht, etwa vor Piraten. Außenstehende konnten sie ja nicht verstehen.
Die Sphiria war in den Bergen von Antia auch eine große Hilfe im Alltag. So konnten sich die Menschen verständigen, ohne die steilen Hänge hoch und runter gehen zu müssen, sagt Tsvanivaris. Etwa, wenn man der Nachbarin etwas sagen wollte. Er presst die Luft kraftvoll durch Zähne und Zunge. Die Finger benutzt er dafür nicht.
Erst kommt ein lauter Pfiff, um Aufmerksamkeit zu erregen. Dann die eigentliche Nachricht, etwa... Kula, komm, lass uns Kaffee trinken. Kula könnte dann antworten, ich kann nicht, ich habe zu tun.
Heute leben in der Region rund um Antia fast nur noch ältere Menschen. Die Jugend ist längst weggezogen und hat kaum mehr Kontakt zur Pfeifsprache ihrer Vorfahren. Doch im Sommer kehren viele Jugendliche zurück und besuchen ihre Großeltern. Das sei die Gelegenheit, um die Sprache zu lernen, sagt Tsvanivaris.
2011 habe ich den ersten zwei jungen Leuten die Pfeifsprache beigebracht. Der eine war mein Patenkind. Am Anfang hat er widerwillig mitgemacht. Er war selber sehr überrascht, als er gesehen hat, dass er ganz schnell ganze Wörter pfeifen konnte. Hier, dort, oben, unten. Am Ende haben wir mit richtig schwierigen Literaturtexten geübt. Insgesamt habe ich so 6 neue Sprecher ausgebildet.
Panayotis Tsvanivaris würde sich wünschen, dass die griechische Pfeifsprache zum staatlichen Unterrichtsfach wird, so wie es in anderen Pfeif-Communities der Fall ist, etwa auf La Gomera, auf den Kanaren, den Pyrenäen und im türkischen Dorf Kuşköy am Schwarzen Meer. Auch da gibt es ähnlich strukturierte Pfeifsprachen. Doch das zentral gesteuerte griechische Bildungssystem nimmt auf solche örtlichen Besonderheiten keine Rücksicht. Alle Schulen haben griechenlandweit das gleiche Curriculum. Zumindest hat das griechische Kultusministerium, vor allem dank Tsvanivaris Engagement, die griechische Pfeifsprache mittlerweile als Teil des immateriellen griechischen Kulturerbes anerkannt. Auf einer internationalen Linguistikkonferenz Ende Juli präsentierte Panagiotis Tsanavadis den interessierten Forschenden alle Details zu seiner Sprache. Der Linguistikprofessor Michael Chatzantonis von der University of London will nun die Pfeifsprache genauer unter die Lupe nehmen.
Diese Sprache ist in großer Gefahr. Wir müssen schauen, wie wir sie bewahren können. Es ist ja ein sprachliches Erbe und sehr wichtig für die kulturelle Identität der Region. Ich habe vor, nach Andiat zu fahren und eine Zeit lang bei der Pfeifgemeinde zu bleiben, um die Sprache zu studieren und Informationen zusammenzutragen.
Panagiotis Tsanavadis hofft, dass auch die UNESCO dies für Jahr als bedrohte Sprache anerkennt und unter Schutz stellt, wie es etwa bei der türkischen Pfeifsprache längst der Fall ist. Dann könnten auch in Griechenland Programme rund um den Erhalt der Pfeifsprache längerfristig finanziert und umgesetzt werden, sagt er. Er selber kann nicht nur auf Griechisch pfeifen, sondern in allen Sprachen, die er versteht.
You are crazy. Auf Wiedersehen.
Ein Beitrag von Rodothea Seralidou. Und zum Schluss noch diese Meldung. In Russland hat es eine Schießerei an einer Schule gegeben. Dabei sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, darunter 7 Kinder. Mehr von Annette Kammerer.
Bei dem Amokläufer handelt es sich um den 34-jährigen Artjomka, einen ehemaligen Schüler der Schule. Das erklärte heute das eingesetzte Ermittlungskomitee und veröffentlichte eine Videoaufnahme des Schützen. Auf seinem schwarzen T-Shirt prangt ein rotes Hakenkreuz, weshalb die Ermittler derzeit prüfen, ob es sich bei Artjomka um einen Anhänger einer neofaschistischen Ideologie handelt. Zurzeit soll sein Wohnort durchsucht werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach bereits das Beileid des russischen Präsidenten Wladimir Putins gegenüber allen Familien aus, die, Zitat, ihre Nächsten und Kinder in dieser Tragödie verloren hätten. Flugzeuge des Katastrophenschutzes sowie Ärzte und Psychologen seien bereits Richtung Ijewsk losgeflogen. Der Kreml-Sprecher bezeichnete den Amoklauf als terroristischen Akt. Dieser sei von einer Person verübt worden, so Peskow, die vermutlich einer neofaschistischen Organisation oder Gruppierung angehöre.
Und das war's für heute bei Campus und Karriere. Jetzt kommen hier Nachrichten und dann geht's weiter mit Corso, Kunst und Pop. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.